12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Seit Wochen rollt die dritte Corona-Welle durch Deutschland. Einheitliche Regelungen sollen sie nun bremsen, Ausgangssperren, Schul- und Ladenschließungen, Kontaktbeschränkungen. Nach zähem Ringen hat der Bundestag diese verbindlichen Corona-Regeln verabschiedet. Nötig wurde die Bundesnotbremse, wie manche sie nennen, weil nächtliche Bund-Länder-Runden zuvor gescheitert waren. Corona-Pandemie-Management auf allen Ebenen, auf staatlicher und anderer, ist Thema dieser Ausgabe von 12:22 und zwar im Gespräch mit Professor Ulrike Kostka, Direktorin des Caritas-Verbandes für das Erzbistum Berlin. Guten Tag, Frau Professor Kostka.
Guten Tag.
Pandemie-Management, das ist ja keineswegs nur auf oberster staatlicher Ebene angesagt. Das betrifft auch die Wohlfahrtsverbände, wie eben die Caritas, die Sie in Berlin leiten. Ihr Verband ist in vielen Bereichen tätig, in der Obdachlosenhilfe etwa. Der Verband betreibt Kindertagesstätten, er betreibt aber auch Alten- und Pflegeheime, die in der Pandemie zu den besonderen Gefahrenorten gehört haben. Was bedeutet diese Bundesnotbremse für Ihre Arbeit?
Sie hat natürlich massive Auswirkungen. Grundsätzlich sagen wir schon, dass es wichtig ist, dass es jetzt einheitliche Regelungen gibt, weil wir merken das im eigenen Bistum. Wir sind in drei Bundesländern tätig, in Berlin, Brandenburg und Vorpommern. Und da sind sehr unterschiedliche Regelungen und das macht die Arbeit nicht einfach. Schwierig ist es aber, dass es diese nächtlichen Ausgangssperren geben wird. Das ist schwierig für bestimmte Zielgruppen, wie zum Beispiel obdachlose Menschen, weil die können sich ja nicht zurückziehen. Und das ist uns zu wenig bedacht worden, was das für diese Personengruppen bedeutet oder Menschen in engen Wohnverhältnissen. Also wir sehen positive Sachen in der Notbremse, aber gleichzeitig auch schwierige Aspekte.
Also die Regeln reichen nicht, um die dritte Welle zu brechen?
Ich denke, sie reichen nicht, weil es fehlt eigentlich an der Notbremse eigentlich auch so etwas wie der Vorwärtsschub. Es müsste eigentlich genau dazu auch gehören, dass wirklich das Thema Impfen noch mal viel, viel mehr in den Mittelpunkt gestellt wird und wirklich ein Schub ausgelöst wird, dass wir so schnell wie möglich die Impfquote erhöhen. Und da finde ich, ist allein schon der Begriff Notbremse, der wichtig ist, nicht ausreichend, sondern was ist der Vorwärtsschub, damit wir weiterkommen? Und das ist mir zu wenig vorhanden in diesem Bild der Notbremse.
Es ist ja auch eher ein politischer, sagen wir mal, Minimalkonsens, der nicht dazu angetan ist, die Infektionszahlen richtig schnell zu drücken. Denn, seien wir ehrlich, trotz der Ausgangssperre, so richtig viele Veränderungen, harte Veränderungen gibt es ja eigentlich nicht in unserem Alltag.
Das ist richtig. Also das meiste, was die Notbremse vorsieht, gibt es eigentlich schon. Was wir natürlich schon auch kritisch betrachten, ist die Situation vor allen Dingen in den Kitas. Die sind jetzt auf Notbetreuung dann wieder umgestellt, aber eigentlich ändert sich der Alltag nicht sehr viel. Und gerade für Familien bleibt die Situation in den nächsten Wochen wirklich beinhart und da hätten wir uns mehr Kreativität gewünscht.
Es ist andererseits so, dass Inzidenzwerte, die vor einem Jahr noch als viel zu großzügig galten, jetzt völlig okay sind. Zeigt das nicht auch, wie willkürlich diese Regeln sind?
Naja, es zeigt natürlich schon, dass die dritte Welle wirklich massiv ist. Und wir betreiben ja auch selber 4 Krankenhäuser als Caritas und haben über 12 in unserer Mitgliedschaft. Und wir erleben, die Intensivstationen sind voll. Es ist einfach so, die dritte Welle ist heftig. Die anderen Wellen waren vorher auch schlimm. Und wir müssen alles dafür tun, um aus dieser Situation zu kommen. Und jeder, der die Situation noch nicht ernst genommen hat, den lade ich herzlich ein, mal zu gucken, wie es bei uns aussieht in den Intensivstationen. Und das ist wirklich dramatisch. Also es ist ganz wichtig, dass was getan wird. Aber ich sehe einen wesentlichen Punkt da drin, dass wir die Impfquote massiv erhöhen. Und da muss alles für getan werden. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
In der Tat, in Berlin zum Beispiel scheint es, dass da noch längst nicht ausgereizt wird, was möglich ist. Zum Beispiel nehmen auch viele Berliner das Impfangebot offenbar überhaupt nicht an. Wie sieht es denn eigentlich innerhalb der Caritas aus? Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass Pflegepersonal zum Beispiel sich nicht gerne impfen lässt. Stimmt das?
Das stimmt bei uns nicht. Wir haben eine unheimlich hohe Impfrate. Wir machen dafür aber auch massiv sozusagen Werbung. Wir haben in den Altenheimen über 90% und auch in der ambulanten Pflege ist eine sehr, sehr hohe Impfquote. Insgesamt erleben wir bei unseren Kolleginnen und Kollegen eine ganz hohe Impfbereitschaft. Was wir aber ganz schwierig finden, das muss ich sagen, dass wir erleben, dass eine Personengruppe in Berlin bei allem, dass wirklich Berlin Impf-Champion ist. Das muss ich wirklich sagen. Berlin macht das richtig klasse mit dem Impfen. Es gibt natürlich auch ein paar Probleme, aber ein Thema ist ganz, ganz schwierig, dass Menschen mit Behinderung viel zu langsam geimpft werden. Also da sind wir noch weit hinten zurück und das ist auch eine Erwartung an den Senat, dass das unheimlich beschleunigt wird. Da gab es mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Menschen immer mehr in den Hintergrund gerannt sind und es gibt jetzt nur 2 mobile Teams, um Menschen mit Behinderung zu impfen. Das reicht nicht. Wir haben 25.000 Menschen mit Behinderung alleine in Berlin und auch davon ja in vielen Einrichtungen. Und da muss ganz dringend was passieren, weil das sind chronisch erkrankte Menschen in vielen Fällen.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass dies ausgerechnet diese Gruppe so in den Hintergrund der Aufmerksamkeit geraten ist?
Es lief erst schleppend an und dann kam noch der AstraZeneca-Stopp dazu, weil das sind ja viele Menschen unter 60. Und ja, und dann ist es auch irgendwie eine Frage der Personalkapazitäten offensichtlich bei den Impfteams, weil es sollten mal 10 Teams kommen, jetzt sind es nur 2 und das ist einfach zu wenig und dann ist es natürlich auch ein Mangel an Impfstoff, aber diese Gruppe muss ganz, ganz dringend eine höhere Priorität bekommen und wirklich in Berlin mehr in den Fokus geraten.
Sie haben aber trotzdem Berlin eigentlich eine ganz gute Note ausgestellt beim Impfen. Sagen andererseits, ja, da könnte sich noch einiges tun, da sollte es Schub nach vorne geben. Wie stellen Sie sich diesen Schub denn vor?
Also ganz wichtig ist, also erstmal, Berlin hat es gut gemacht. Das möchte ich wirklich deutlich sagen. Und ich meine, man kann an Berlin öfter mal was auch kritisieren, aber da war Berlin wirklich gut aufgestellt und ist gut aufgestellt. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man die Freigabe von AstraZeneca für Menschen unter 60, die ja in einzelnen Bundesländern schon erfolgt ist, dass man das auch jetzt macht. In Bayern zum Beispiel ist das ja jetzt gerade jüngst erfolgt und in MacPom, das wäre eine gute Sache, weil jeder Geimpfte hilft. Ich würde gerne eine bundesweite Challenge ausrufen. Lasst uns Ende Mai bei 60% sein. Wenn wir es nicht schaffen, dann, wenn es am Mangel an Impfstoff liegt, dann ist es schade. Aber jeder sollte die Möglichkeit nutzen. Wer nicht will, der will nicht. Aber jeder, der kann, sollte bei seinem Hausarzt nachfragen oder eben die anderen Wege gehen. Wir brauchen eine Herdenimmunität und das schützt alle und so schnell wie möglich.
An wen richtet sich denn Ihre Challenge, Ihre Herausforderung?
Also erstmal an jeden Bürger und jede Bürgerin, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und auch nochmal im Blick zu haben, wenn ich geimpft bin, schütze ich auch andere. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur eine persönliche Frage. Und wir brauchen eine gewisse Herdenimmunität und die liegt ja wohl bei 60-70%. Und dementsprechend, jeder sollte zum Hörer greifen, bei seinem Hausarzt nachfragen, wie die Situation ist und das auch genau beobachten, weil sich ja offensichtlich jetzt jede Woche auch was tut. Und in den nächsten 6 Wochen könnte man viel erreichen. Das wäre klasse. Wer sich nicht impfen lassen will, das ist dann die persönliche Entscheidung. Aber man sollte nochmal drüber nachdenken, was es Impfung hilft eindeutig mehr, als dass sie schadet. Und dementsprechend wäre das eine tolle Sache. Und jeder könnte da auch zum Gemeinwohl beitragen, der sich impfen lassen will.
Ihr Aufruf richtet sich an die Bürger, an den Einzelnen. Gerade die Bürger haben ja in den vergangenen Monaten gesehen, dass dieser Staat, also sowohl Bund als auch Länder, mit der Bekämpfung der Pandemie überfordert war. Ist das, also eine Kommentatorin hat neulich mal sinngemäß geschrieben, die Deutschen wollten besonders gründlich und gerecht sein und verständigten sich deshalb so auf verwässerte Maßnahmen.
Also erstmal frage ich mich, ob dieses Bild richtig ist, weil ich muss nämlich sagen, also ich bin ja sozusagen mitten im Pandemie-Management. Ich erlebe seit einem Jahr jeden Tag, was es bedeutet in den einzelnen Arbeitsfeldern und wie wir auch mit dem Senat und mit den Ministerien in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammenarbeiten. Und da ist auch vieles gelungen. Also dieses Schwarz-Weiß-Bild finde ich schwierig. Es ist vieles vorangebracht worden. Manches hat zu lange gedauert, das stimmt auch. Aber insgesamt würde ich dem Land Berlin und auch der Bundesebene nicht so eine schlechte Note ausstellen. Berlin vielleicht eine 2, dem Bund vielleicht eine 3. Manchmal auch eine 3-. Was man, glaube ich, weniger geschafft hat, ist die Kommunikation. Da gibt es einfach Probleme, dass man zu wenig transparent kommuniziert hat, was gerade gelingt und was nicht. Das kann ich gut verstehen. Und man hätte sich mehr auf einheitliche Regelungen einigen sollen und nicht jede Sau durchs Dorf treiben müssen. Und jetzt kommt noch der Wahlkampf dazu. Und das versteht dann auch kaum noch jemand. Also das ist sicherlich wir haben in vielen Fällen ein kommunikatives Thema.
Sie hören 12:22. Es geht um Pandemie-Management im Gespräch mit Professor Ulrike Kostka, der Direktorin des Caritas-Verbandes für das Erzbistum Berlin. Die Pandemie bestimmt unseren Alltag seit über einem Jahr, auch den von großen Hilfsorganisationen wie der Caritas. Welche Einschränkungen hat das jetzt eigentlich für Ihre Arbeit bedeutet? Sie haben vorhin ja schon was angedeutet.
Also was man sicherlich sagen musste, dass wir am Anfang erstmal uns auch neu erfinden mussten, weil unsere Arbeit ist sehr stark auf den persönlichen Kontakt angelegt, auf Beratung direkt vor Ort, direkte Zusammenarbeit mit den Menschen. Unsere Kinder- und Jugendzentren konnten nicht mehr so weiterarbeiten wie zuvor und wir haben viele neue Arbeitsformen finden müssen. Das war sozusagen das Erste und außerdem haben wir jetzt lauter Pandemie-Experten, wenn es um Masken bestellen etc. geht. Das andere war aber auch zu schauen, Wie kommen wir an die Leute weiter ran? Und da war mir zum Beispiel ganz wichtig, dass unsere Ambulanz für Wohnungslose auch offen geblieben ist, weil wir viele haben ja ihre Dienste auch zugemacht. Viele in der freien Wohlfahrtspflege haben versucht, weiterzuhelfen. Aber zum Beispiel unsere Ambulanz, die war so wichtig, dass die Menschen medizinische Versorgung weitererhalten und dass wir nicht dicht machen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich war eine der schwierigsten Situationen war in den Pflegeeinrichtungen. Und da kann ich nur sagen, die Kolleginnen und Kollegen in den Pflegeeinrichtungen, die haben wirklich ein Jahr hinter sich, genauso wie in den Krankenhäusern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber nicht nur in diesen Einrichtungen, sondern auch zum Beispiel in den Kinder- und Jugendheimen, wo wirklich 24-Stunden-Betrieb auf einmal war, weil das ja das Zuhause der Kinder ist. Und das war, die haben wirklich Wahnsinniges geleistet. Aber das waren auch sehr, sehr schwierige Situationen.
Sie selbst sind einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, weil Sie Ende letzten Jahres auf eigene Faust dafür gesorgt haben, dass die Bundeswehr zur Unterstützung in die Pflegeheime kam. Wie haben Sie das damals eigentlich angestellt?
Ja, das war erstmal nicht so ein einfaches Unterfangen, weil wir haben einfach gemerkt, die Pflegeeinrichtungen schaffen das nicht mehr. Sie hatten so viele Anforderungen, die sie bewältigen mussten und alle in den Einrichtungen waren wirklich am Anschlag. Und dann kamen weitere Themen dazu, wie noch mehr Testen, die Impfsituation musste geregelt und organisiert werden. Naja, und ich hatte schon lange dafür geworben, dass wir die Bundeswehr dazu holen, weil die haben das in anderen Bundesländern auch gemacht. Aber da gab es eine deutliche Zurückhaltung, weil man auch sagte, von der Senatsverwaltung, wir brauchen die für andere Themen wie Impfzentren und so, konnte ich alles verstehen. Aber die Not war extrem und naja, dann habe ich das öffentlich gepostet, dass ich gerne die Telefonnummer hätte und wie Helmut Schmidt, der bei der Flut in Hamburg die Bundeswehr gerufen hätte, dass ich das auch gerne machen würde. Und dann hat mir jemand den Kontakt zur Verteidigungsministerin geschaffen, Mike Penn, der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Und ich konnte mit ihr telefonieren und AKK und ich, wir waren uns noch 5 Minuten einig. Dann habe ich ein Konzept geschrieben, wie so ein Einsatz aussehen konnte. Und sie hat es organisiert und dann konnte ich auch die Senatsverwaltung dafür gewinnen. Und dann wurde das Amtshilfeersuchen gestellt und dann hatten wir die ersten 150 Soldaten zu Weihnachten. Und daraus wurden dann über 400, die dann hier in Berlin 3 Monate eine exzellente Arbeit gemacht haben. Bin da auch dem Land dankbar, dass sie das dann letztendlich sehr unterstützt haben. Ich habe das Ganze organisiert. Ich habe dem Land gesagt, ihr habt keine Arbeit damit. Ich koordiniere den Einsatz. Und das habe ich dann auch sehr gerne die 3 Monate gemacht. Es haben alle super mitgearbeitet und wirklich ein absolutes Dankeschön an die Soldatinnen und Soldaten. Die haben das so toll gemacht. Und das war wichtig, weil die Situation in den Pflegeeinrichtungen wirklich sehr schwierig war und bis heute ist.
Der Einsatz der Bundeswehrsoldaten ist Ende März zu Ende gegangen. Wer füllt denn jetzt die Lücken?
Naja, die Einrichtungen haben versucht, das jetzt selber zu organisieren. Also vor allen Dingen das tägliche Testen von Besuchern und so. Das ist nicht einfach, diese Lücke zu füllen. Was aber auch besonders wichtig war, die Soldatinnen und Soldaten waren auch wichtige Ansprechpartner für die Pflegekräfte und vor allen Dingen für die Menschen. Die hatten ja Zeit. Und das ist etwas, was auch in den Einrichtungen fehlt. Und wir wünschen uns so sehr, dass wirklich in den Einrichtungen wieder mehr Normalität eintritt. Und da komme ich auf einen schwierigen Punkt, weil die Einrichtungen sind ja fast alle durchgeimpft, die Mitarbeitenden und auch die Bewohner. Und wir wünschen uns vom Senat wirklich mehr Gestattung, dass mehr Normalisierung stattfinden kann. Dass wir wirklich die Einrichtungen wie einen Haushalt betrachten und dass wir dort wirklich die Menschen endlich in ihrem Zuhause wieder mehr Normalität erleben. Das ist so wahnsinnig wichtig und da sollte noch mehr passieren. passieren. Da müssen wir auch den Mut haben, es wieder uns zu trauen, dass Menschen einfach wieder mehr zusammen machen können. Und da haben wir als Caritas ein Konzept vorgelegt. Da tut sich der Senat noch schwer. Mit so erste Lockerungsschritte wird es jetzt Ende April geben, aber das ist noch zu wenig. Und das ist für die Menschen wirklich schrecklich. Und das ist oft eben, die haben ja nicht mehr so viel Lebenszeit. Das wäre wichtig.
Da stoßen Sie genau auf einen Punkt, der vielen Kritikern dieser neuen Bundesnotbremse sehr wichtig ist. Die stoßen sich an den anhaltenden Einschränkungen von Freiheitsrechten, Grundrechten. Sie teilen die Kritik offensichtlich.
Naja, Einschränkungen sind dann sinnvoll, wenn sie sinnvoll sind. Und bei der nächtlichen Ausgangssperre, da kann man sich das wirklich fragen. Und bei den Pflegeeinrichtungen, da müssen Einschränkungen einfach aufgehoben werden, weil das ist so massiv, was die Menschen dort eben erleben. Das ist aber eine Ländersache. Das kann gar nicht auf der Bundesebene geregelt werden. Und da ist zum Beispiel das Land Brandenburg sehr weit eigentlich, was diese Regelung angeht. Und da sollte sich Berlin auch wirklich was abgucken. Ich wünsche mir mehr Normalität in den Pflegeeinrichtungen. Und auf der anderen Seite, ja, wir werden mit ein paar Freiheitseinschränkungen leben müssen, aber sie müssen immer nachvollziehbar sein. Ich bin ja auch Ethikerin, von meiner wissenschaftlichen Tätigkeit her theologische Ethikerin, und man kann Freiheit nur einschränken, wenn es auch klar nachvollziehbar ist. Und ich glaube, da fehlt es gerade bei der Ausgangssperre.
Stattdessen ist immer noch von Impfprivilegien die Rede. Dabei sind die ja diese Grundrechte, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, überhaupt kein Privileg.
Ja. Also mit diesem Thema Impfprivilegien tue ich mich auch sehr schwer, weil ich meine, diejenigen, die nicht geimpft sind, haben ja in vielen Fällen, können ja nichts dafür, weil sie eben nicht an Impfung gekommen sind. Wer sich nicht impfen lässt, das ist dann die persönliche Entscheidung. Also mit Impfprivilegien tue ich mich schwer. Also das Ziel sollte eigentlich sein, möglichst viele zu impfen und dass jeder wirklich einen Zugang dazu bekommt. Das ist das Entscheidende. Also Impfprivilegien, allein dieser Begriff, der ist auch wieder so spaltend, und das kann unsere Gesellschaft gerade nicht brauchen. Also man sollte auch gut gucken, wie man kommunikativ gerade agiert, denn wir merken ja auch, dass die Gesellschaft doch echt zerrissener ist und die Menschen sind müde und zermürbt. Das merke ich auch bei uns in meinem Freundeskreis. Ich merke das auch teilweise bei der Caritas, und es ist eben, oder in der Kirche insgesamt, es ist wirklich wichtig, dass wir auch kommunikativ zusammenhalten, und dann sollte man solche Begriffe nach Möglichkeit vermeiden. Auf der anderen Seite einen kleinen Anreiz zu schaffen, dass man mobil sein kann, wenn man geimpft ist. Das ist richtig, aber es müssen auch alle erstmal die Chance bekommen, eine Impfung zu erhalten.
Wie sieht denn eigentlich der Alltag in Ihren Pflegeeinrichtungen jetzt aus? Also gibt es denn schon Cafeterien, die wieder offen sind, oder dürfen Gemeinschaftsräume überhaupt benutzt werden? Oder?
Es gibt erste Schritte. Da dürfen auch schon Gemeinschaftsaktivitäten gemacht werden, aber nur in sehr kleinen Gruppen. Und es gibt immer noch eine Maskenpflicht. Und das ist einfach für Menschen, das Essen ist mit weitem Abstand möglich. Es ist immer noch zu wenig möglich. Wir haben mit dem Virologen Kerkule zusammen ein Konzept entwickelt, wie so eine langsame, schrittweise Öffnung aussehen kann. Das liegt dem Senat auch vor, und da haben wir sozusagen ein Stufensystem vorgeschlagen, und das sollte man einfach ausprobieren. Also man kann ja auch Modellversuche machen, man kann es virologisch begleiten, und wir sollten einfach da auch mutig sein. Ich finde das aber wichtig, da geht es ja um aber sehr überschaubare Einrichtungen. Das heißt ja noch nicht, dass man das in der Gesellschaft insgesamt machen sollte. Aber in den Pflegeeinrichtungen ist das extrem wichtig. Da brauchen wir jetzt auch Mut. Und vor allen Dingen, hier geht es um Menschen, die nicht mehr viel Lebenszeit haben.
Das Maß aller Dinge, auch das der Bundesnotbremse, ist ja der Inzidenzwert. Ist es eigentlich richtig, sich daran zu orientieren?
Ich bin da so etwas skeptisch, dass der Inzidenzwert alleine das Richtige ist. Sicherlich ist dieser R-Wert auch wichtig. Also man muss es zusammen betrachten. Also da muss man vielleicht Herrn Drosten fragen. Aber was ich eben wichtig finde, die Menschen brauchen eine Perspektive. Und die Perspektive ist, glaube ich, am besten zu erreichen, wenn man sagt, was können wir erreichen, wenn wir etwas gemeinsam tun? Und das fehlt mir zurzeit. Also deswegen würde ich gerne nicht nur Notbremsen machen, sondern auch sagen, Leute, wir haben die und die Möglichkeiten, so und so viele Leute impfen zu lassen, meinetwegen jetzt in 4 Wochen. Wie erreichen wir diese Zahl? Also von mir aus könnte der RBB jeden Tag berichten, so und so viel haben wir schon geschafft von unserem Quorum, unserer Quote in Berlin. Und wenn wir es dann schaffen, das ist doch ein gemeinsamer Erfolg. Also ich finde, so ein System zu sagen, das ist eine nationale Bewegung, die wir auslösen, was möglich ist. Ich weiß, der Impfstoff ist knapp, aber da tut sich was. Das wäre schon mal ein super Schritt.
Also Sie stellen auch ab auf die psychologischen Folgen ganz der gut. Maßnahmen bisher.
Ja, genau, weil so hat man immer nur das Gefühl, schließen, schließen, schließen und dann weiß man nicht genau, was kommt in 4 Wochen oder so weiter. Und das macht, glaube ich, auch viele Menschen ohnmächtig. Natürlich müssen wir uns auch alle an die AHA-Regeln halten, das ist mir sehr bewusst. Aber wenn wir auch etwas zusammen gestalten können und das zum Beispiel beim Thema Impfen kann, das kann man zusammen gestalten. Und da gibt es auch so Faktoren, wo jeder was machen kann, heißt zum Hörer zu greifen, sein Haus anzurufen oder auch Menschen vielleicht zu unterstützen, damit sie überhaupt einen Impftermin bekommen, weil gerade ältere Menschen oder Menschen, die eben irgendwie auch nicht so digital affin sind, brauchen vielleicht auch Unterstützung. Also ich habe das bei meiner Mutter erlebt, die ist 79, die hat ihr iPad, die kennt sich damit aus und trotzdem hatte sie Probleme, in Niedersachsen ihren Impfcode zu erhalten. Da haben wir Kinder sehr unterstützt und wenn man das vielleicht für Nachbarn machen würde, einfach mal anruft und fragt, kann ich dir helfen, dass du da weiter vorankommst? Das sind so kleine Schritte.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch Ethikerin sind. Nun ist ja diese Pandemiepolitik ganz und gar darauf ausgerichtet, Menschenleben zu retten. Das ist der Kern. Wie ist das denn? Ihnen geht es auch darum, dass man psychologisch einen Ausblick hat, dass die Menschen nicht mehr so niedergedrückt sind. Aber was ist mit den wirtschaftlichen Folgen dieser Politik? Sind die eigentlich aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Ethikerin zu rechtfertigen?
Naja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Es ist sicherlich dramatisch, dass so viele Menschen jetzt auch in Kurzarbeit sind oder auch Existenzen wirklich zugrunde gehen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber was wäre jetzt die Alternative gewesen? Seit Monaten schon ganz massiv zu öffnen, das hätte nicht funktioniert. Ich glaube, so richtig in der Abwägung der verschiedenen Dinge gibt es jetzt auch gar nicht so einen anderen Weg. Aber es ist eben wichtig, dass auch die verschiedenen Branchen eine Perspektive bekommen und dass sie auch im Blick sind. Und ich denke, die Hilfen haben was gebracht, aber zum Beispiel die unendliche Bürokratie hat auch viele zermürbt. Also es geht wirklich darum, dass man nach vorne gucken kann und dass auch alle wirklich im Blick sind. Und da merke ich schon, dass es einfach Gruppen und auch Wirtschaftsbereiche gibt, die man zu wenig sieht. Und das macht mir Gedanken. Letztendlich glaube ich, dass wir als in Deutschland ganz gut durch die Pandemie kommen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir einen guten Sozialstaat haben und auch wirksame, ja, auch die finanzielle Situation eigentlich ganz gut ist. Ich merke das immer, als Caritas sind wir ja auch international tätig. Und ja, bei allem, dass wirklich Menschen auch in schwierige Situationen kommen, läuft es in Deutschland erstaunlich gut.
Wie sieht das bei der Caritas aus? Hat der Caritas-Verband Personal entlassen müssen oder gibt es Kurzarbeit?
Nein, Gott sei Dank nicht. Wir konnten unsere Arbeit weitermachen. Es gibt einzelne Caritas-Verbände in Deutschland, weil die mussten auch mal Kurzarbeit machen. Das war dann vor allen Dingen im Bereich, dass eben meinetwegen Ferienstätten geschlossen werden mussten, Bildungshäuser Kurzarbeit gemacht haben. Aber bei uns war das nicht der Fall. Da bin ich auch sehr froh drum. Aber auf der anderen Seite haben wir wirklich auch gemerkt, soziale Dienste sind unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Das ist einfach total wichtig. Und ich bin beeindruckt, wie unsere Mannschaft und auch von allen anderen, die Wohlfahrtsverbänden und vielen anderen Initiativen, wirklich, da wurde super Arbeit gemacht.
Was unterscheidet denn die Caritas von privaten Arbeitgebern in Ihrem Feld?
Also erstmal unterscheidet uns ganz massiv, dass wir nicht gewinnorientiert sind. Also das heißt, wir sind per se frei gemeinnützig. Wir bekommen Kirchensteuern, die uns auch helfen, unsere Arbeit zu machen und spenden. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ansonsten ist unser Auftrag der soziale Auftrag und den versuchen wir umzusetzen. Und das heißt auch immer mal wieder in Situationen ja neue Ideen zu entwickeln. Ich denke zum Beispiel, das haben andere auch gemacht, aber ein Beispiel war, wir haben gemerkt, dass hier in Berlin viele wohnungslose Menschen keine warmen Mahlzeiten mehr bekommen haben in der Pandemie, weil die Suppenküchen das nicht mehr anbieten konnten, aus verschiedensten Gründen. Und dann haben wir den Caritas Food Truck entwickelt und auch mit Frank Zander zusammen und auch der RBB hat uns da sehr unterstützt, können wir immer noch mit dem Caritas Food Truck wirklich viele Menschen jeden Tag in der Woche mit Essen versorgen, mit warmen Mahlzeiten.
Nun ist die Caritas ja der Wohlfahrtsverband der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Welche Bedeutung hat diese religiöse Ausrichtung für Ihre Arbeit in der Corona-Pandemie?
die hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Und zwar ist es einmal so, dass wir uns auch durch Gott getragen fühlen, also und gleichzeitig, dass er auch ein Adressat ist. Das heißt, in dieser Zeit haben wir auch unsere Sorgen und Nöte oder auch, wenn zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen auch erkrankt sind, auch vor ihnen getragen. Also das ist sozusagen unser Fundament, aber heißt auch, und da haben wir auch wirklich, da hatten wir auch manchmal interne Diskussionen, wir ziehen uns nicht zurück, weil unser Auftrag ist die Nächstenliebe und das heißt, die Nächstenliebe kennt keine Ausgangssperre.
Sie hören 1222, diesmal mit Professor Ulrike Kostka, der Direktorin des Caritas-Verbandes für das Erzbistum Berlin. Frau Professor Kostka, ich möchte noch mal zurückkommen auf den Einsatz von Bundeswehrsoldaten, den Sie für Pflegeheime in Berlin angeregt hatten. Diese Soldaten sind auch tätig gewesen beim Testen. Sie sind in der Impfkampagne, die unterstützen Sie. Aber in Berliner Bezirken gab es anfangs Kritik. War das für Sie eigentlich nachvollziehbar?
Naja, also das waren, glaube ich, so ein bisschen ideologische Debatten. Und das war, glaube ich, auch ein Zeichen davon, dass man wenig Erfahrung mit der Bundeswehr hatte. Und ehrlich gesagt waren das für mich auch Luxussituationen. Das hat ja ganz deutlich gezeigt, also Diskussion. Es hat ja gezeigt, die Gesundheitsämter waren total personell schlecht ausgestattet. Und das war vor der Pandemie so. Ich hoffe, es wird nie wieder so. Und es brauchte Unterstützung. Und wer dann gesagt hat, nee, aus irgendwelchen Gründen will ich das nicht. Also das finde ich eine sehr, sehr heikle Geschichte. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich 3 Monate täglich mit der Bundeswehr zusammengearbeitet und ich ziehe meinen Hut vor dieser Truppe, weil die Menschen, die ich dort erlebt habe, das waren sehr, sehr viele, waren so hoch motiviert, waren engagiert, sehr kompetent und auch erstaunlich gut organisiert. Also wenn man eine Krise hat, sollte man die Bundeswehr rufen, muss ich ganz klar sagen. Die sind gut aufgestellt. Die haben ja in manchen anderen Feldern Probleme, das weiß ich auch, dass irgendwelche Sachen nicht funktionieren, aber die sind gut aufgestellt und vor allen Dingen sind es einfach auch viele engagierte Menschen und ich habe auch gemerkt, viele waren froh, auch mal was anderes zu machen und zum Beispiel in den Einrichtungen wirklich da auch mitzuarbeiten. Das hat vielen sehr viel bedeutet und ich habe auch gemerkt, viele hatten noch nie Begegnung mit so vielen älteren Menschen und auch mit dem, was Pflege bedeutet. Und da ist sehr, sehr viel gewachsen. Das finde ich wirklich klasse. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch mancher danach gesagt hat, oh, das hätte ich gar nicht gedacht. So sieht es wohl in Pflegeeinrichtungen aus. Ich habe mein Bild verändert.
Sie haben schon auf die Gesundheitsämter hingewiesen. Die sollten ja eigentlich im Zentrum dieser deutschen Corona-Strategie stehen. De facto sind die aber überlastet. Kann diese Gesundheitsbürokratie eigentlich reformiert werden?
Sie kann und sie muss. Wir haben ja gemerkt, dass die Gesundheitsämter wirklich absolute entscheidende Stellen sind. Und es war schon vor Jahren klar, dass die total runtergespart worden sind. Und das funktioniert nicht. Wir hatten das vorher auch schon gemerkt in der Versorgung, bei bestimmten Versorgungsthemen von Geflüchteten, von anderen, dass die Gesundheitsämter ganz schlecht aufgestellt sind. Genauso auch der sozialpsychiatrische Dienst, der extrem wichtig ist. Also wir müssen dort einfach eine viel bessere Ausstattung haben, denn es wird ja nicht die letzte Pandemie gewesen sein und auch nicht die letzte gesundheitliche Notlage. Also ich hoffe wirklich, dass die Gesundheitsämter auch nach der Pandemie noch im Fokus sind. Die müssen anders ausgestattet sein.
Müssen die nicht vielleicht auch entbürokratisiert werden und mehr auf den Austausch von Daten ausgerichtet werden? Ich denke jetzt an die Nachverfolgung von Infektionsfällen, die ja überhaupt nicht klappt.
Das glaube ich auch. Also die Zeit der Gesundheitsämter, wie sie vor der Pandemie gearbeitet haben, das kann so nicht weitergehen. Es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass sie alle in Deutschland mit den gleichen Systemen arbeiten. Also wir können uns hier nicht einen bunten Föderalismus leisten und jeder macht, was er will, sondern wir brauchen gemeinsame Standards. Und Digitalisierung hat sich ja gezeigt, war in dieser Pandemie und ist einer der unendlichen Hilfsmittel. Also ohne Digitalisierung hätte ja auch vieles nicht mehr weitergehen können. Und gleichzeitig darf man es aber auch nicht überhöhen. Also Digitalisierung hat auch ihre Grenzen. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass jetzt Distanzunterricht irgendwie das neue Schulprinzip wird auf Dauer. Also weil der Mensch lebt vom Analogen auch. Und gleichzeitig, also die Gesundheitsämter müssen mit gemeinsamen Programmen weiterarbeiten können. Und wie gesagt, nach der Pandemie ist vor der nächsten gesundheitlichen Notlage.
Nun ist die Caritas ja auch in der Obdachlosenhilfe aktiv. Sie haben vorhin schon auf diesen Foodtruck hingewiesen, den die Caritas in Berlin ins Leben gerufen hat. Was haben die, wir sind jetzt im dritten Lockdown eigentlich, diese Lockdowns für die Obdachlosen hier bedeutet?
Also zunächst war es wirklich katastrophal, weil auf einmal fiel ja für die Obdachlosen ganz viel weg. Also auch zum Beispiel das Thema Flaschen sammeln, das Thema, dass sie eben auch in der Stadt hielt sich ja kaum noch jemand auf. Und wir haben wirklich erlebt, dass Menschen auch Hunger hatten, also richtig Hunger hatten, weil sie nicht versorgt waren. Und das war wirklich ganz schlimm. Ich muss aber wirklich auch da absolut meinen Hut ziehen, vor allen, die sich in der Wohnungslosenhilfe engagieren, ob nun ehrenamtlich oder hauptamtlich, und auch wirklich vor Frau Senatorin Breitenbach. Das hat sie echt toll mit ihrem Haus gemacht. Es ist dann ganz viel zusammen entstanden. Zum Beispiel 24-Stunden-7-Einrichtungen. Das heißt also, wo die Menschen sich auch dann 24 Stunden aufhalten konnten. Die Kältehilfe wurde ausgebaut. Vieles wurde gemacht. Das ist toll. Und da sage ich mal so, wir konnten erleben, dass in der Pandemie manche fachliche Forderungen, die wir schon lange hatten, dann umgesetzt wurden. Und wir hoffen, dass da auch vieles von übrig bleibt danach.
Also der Staat wälzt nicht etwas auf kirchliche Träger ab, für das er eigentlich selber zuständig wäre?
Nein, im Gegenteil. Er hat sogar sehr stark selber die Initiative übernommen, mit uns gemeinsam. Das war schon sehr gut. Es gab eher Gruppen, wo wir gemerkt haben, die sind nicht im Fokus. Also das ist zum Beispiel vor allen Dingen die Situation von Kindern und Jugendlichen, die in stationären Einrichtungen sind. Psychisch kranke Menschen waren auch wenig im Blick. Und wir mussten immer dafür sorgen, dass diese Menschen in den Blick geraten. Und wir hatten ja haben immer noch fast jede Woche Telefonkonferenzen und Videokonferenzen mit den Verwaltungen. Und da war es auch oft wichtig, denen einmal zu sagen, hallo, hier gibt's aber auch noch die Gruppe. Und zurzeit sind es eben die Menschen mit Behinderungen, die viel zu wenig Impfungen bekommen.
Nochmal eben zurück zu den Obdachlosen. Wie steht es eigentlich um deren Gesundheitsversorgung, gerade jetzt in der Corona-Pandemie?
Naja, die ist grundsätzlich nicht optimal. Also weil wir immer noch die Situation haben, dass wir haben ein niederschwelliges System mit Arztpraxen, die wir selber irgendwie stemmen. Wir haben ja auch ein Arztmobil und eine Arztpraxis, die Ambulanz am Bahnhof Zoo. Vieles ist eben spendenfinanziert. Vieles ist auch unterstützt durch den Senat. Das ist toll. Aber es ist immer noch da ist noch viel Luft nach oben. Wir sind froh, dass wir die Krankenwohnung haben, wo Menschen auch unterkommen können, mal für 4 Wochen, wenn sie erkrankt sind. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr obdachlose Menschen auch in die Regelversorgung kommen. Das ist einfach schwierig. Also Berlin tut sehr viel, aber es ist noch einiges zu tun.
Wie geht die Caritas eigentlich mit Corona-positiven Obdachlosen um?
Da gab es, also erstens hatten wir erstaunlich wenige. Das ist sehr interessant. Am Anfang haben alle gedacht, dass die Obdachlosen die großen Infektionsträger sind. Das war gar nicht so, weil viele obdachlose Menschen haben sehr auf sich geachtet und haben sich auch separiert. Und in den Einrichtungen konnte man ja auch, da wurden die Abstände vergrößert, die Platzzahlen reduziert. So hoch war die Quote nicht. Was auch gut ist, dass wir relativ schnell die Menschen in die Impfung auch bringen konnten, gemeinsam mit dem Senat. Also und es gab eben, oder es gibt auch eine Einrichtung, wo Menschen, die infiziert sind, dann auch unterkommen können.
Und da gehen die auch hin?
Ja, da gehen die hin. Es gibt immer auch Menschen, die man nicht erreicht. Das ist nun mal so. Also deswegen ist auch diese Ausgangssperre so problematisch in der Nacht. Weil was wird aus den Menschen, die eben nicht in Einrichtungen schlafen, sondern die auf der Straße sind und in irgendwelchen Parks? Da mache ich mir Sorgen drum. Also ich hoffe, dass da die Ordnungsämter und die Polizei wirklich zurückhaltend ist, weil das glaube ich auch. In Berlin wird das funktionieren, aber ich mache mir da durchaus Gedanken über Kommunen in Brandenburg etc. Also, weil die Menschen, die können sich nicht zurückziehen. Wir wünschen uns für alle Wohnungen, aber die sind ja jetzt nicht so mal mit dem Federstreich da.
Frau Kostka, zeitweise waren die drei Caritas-Kliniken in Berlin ja offenbar in Schwierigkeiten, weil sie nicht unter den Corona-Rettungsschirm der Bundesregierung fielen. Ist die Finanzierung inzwischen eigentlich sichergestellt?
Ja, das ist Gott sei Dank jetzt weiter vorangekommen. Also Maria Heimsuchung ist relativ schnell unter den Rettungsschirm gekommen, weil wir ein Level-2-Haus sind, also nach der Charité sozusagen die nächste Stufe haben für Corona-Patienten, weil wir auch mit unserer Intensivstation da zur Verfügung stehen. Schwierig war es fürs Dominikus-Krankenhaus und auch für das Malteser-Krankenhaus. Das ist eine geriatrische Fachklinik. Mittlerweile ist das gelungen, aber es war ein zähes politisches Ringen. Ich habe da auch sehr mit unserem Bundesgesundheitsminister zu tun gehabt und habe das ja auch im Dezember öffentlich gemacht, dass das einfach so nicht weitergeht. Schwierig war für die Einrichtung, dass sie echt finanzielle Sorgen hatten und nicht nur unsere, sondern viele andere und Unplanbarkeit. Jetzt sieht es erstmal wieder besser aus, aber das ist eben auch nur für die nächsten Monate. Man muss das beobachten, also wie sich das Ganze auf die Krankenhauslandschaft auswirkt, das ist das eine. Das andere ist, was uns natürlich Gedanken macht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich extremst gefordert gewesen in dieser Zeit und viele sind auch wirklich müde. Also werden wir so etwas haben wie eine Post-Covid-Erschöpfung bei den Menschen, die direkt eben an den Patienten waren? Ich gehe davon aus. Also das ist einfach, das ist eine Herkulesarbeit und deswegen auch umso wichtiger ist es, dass wir diese Zahlen runterbekommen, um der Menschen willen, die Menschen betreuen.
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Was hat die Caritas für die nächste Pandemie gelernt?
Oh, wir haben sehr viel gelernt. Einmal sind wir digitaler geworden, das muss ich ganz klar sagen. Also wir haben Online-Beratung sehr stark ausgebaut und wir sind natürlich medizinisch auch viel fitter geworden, was eben jetzt ja, Gesundheitsschutz angeht. Aber ich glaube, wir haben auch noch mal gemerkt, dass wir auch in diesem Feld der Gesundheit einfach Kompetenzen haben und auch brauchen. Und was wir auch gespürt haben, dass es so wichtig ist, immer wieder lösungsorientiert zu sein, immer wieder zu gucken, wie finden wir jetzt Lösungen. Und ich glaube, das ist eine große Stärke und die haben wir hier auch wieder ausgelebt, immer wieder zu gucken, was es gerade braucht und Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, die zu wenig im Fokus sind. Und das ist in der Pandemie ganz extrem. Die Familien, psychisch kranke Menschen, Studierende, die kaum im Fokus sind, also immer wieder auch ein bisschen Mana in der Wüste zu sein und zu sagen, Leute, wir können uns nicht nur auf die und die Gruppen konzentrieren, sondern es gibt auch andere, die uns auch brauchen.
Und das zum Schluss, wenn Sie gefragt würden, was würden Sie denn dem Berliner Senat oder gar der Bundesregierung raten, um die nächste Pandemie besser zu bewältigen?
Vermeidet es zum Wahlkampfthema zu machen, habt eine klare Kommunikation, reitet nicht jede Sau durchs Dorf und vermeidet Nachtsitzungen, weil in den Nachtsitzungen ist, glaube ich, auch ziemlich viel Unfug entstanden. Und erlaubt auch Modellversuche, weil ich glaube, es ist gut, wenn in Regionen auch mal etwas ausprobiert wird. Das ist wichtig und hört auf die Wohlfahrtsverbände, beteiligt uns. Wir haben Ideen und ich glaube, wir haben auch Menschen im Fokus, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen.
Vielen Dank, Frau Kostka. Pandemiemanagement, darum ging es diesmal bei 1222 im Gespräch mit Professor Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin.
Inforadio Podcast.